Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort, das du uns schenkst für diesen Sonntag, für unser Leben und für unseren Glauben. Wenn wir jetzt die Predigt über dein Wort hören, so wollen wir dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Worte für unser Leben erschließt. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, wenn du uns deinen guten und heiligen Geist schenkst. Darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Eine kleine Geschichte zum Einstieg, die ich im Internet gefunden habe. Sie war schon immer ein neugieriges Mädchen und das Stolz ihrer Mutter. Vater mochte die Söhne mehr, behauptete er und zog sie groß mit harter Hand in dem rechten Glauben. Seine kleine Prinzessin hatte es da leichter. Sie durfte mehr schon immer. Und so fiel es nicht weiter auf, als sie das erste Mal nicht beim Freitagsgebet war. Als sich ihre Abwesenheit häufte, machten sich Vater und Mutter Sorgen. Sie baten zwei der Söhne, ein Auge auf sie zu haben. Wir dürfen sie nicht verlieren, sagte Vater, nachdem er es wusste. Meine Kleine, ach meine Kleine, rief Mutter immer wieder aus und Tränen rannen ihr über das Gesicht. Dann ist es beschlossen, sprach der älteste Sohn, wir werden ihr helfen. Am nächsten Tag stiegen der älteste und der mittlere in das Auto, passten ihre Schwester auf dem Weg von der Arbeit in das Christushaus ab, zerrten sich ins Auto, fuhren mit ihr hinaus zur Psychiatrie und wiesen sie ein. Ihre Schwester musste geheilt werden mit allem, was der Medikamentenschrank hergab. Kein gesunder Mensch würde doch vom muslimischen Glauben abfallen und erst recht nicht einen anderen Glauben annehmen. Kaum auszudenken, wenn sie uns alle angesteckt hätte, sprach der mittlere Sohn auf dem Heimweg. Ja, fürchterlich, meint der Ältere. Sie hätten uns aus dem Haus gezerrt, alles zerschlagen und uns mit Knüppeln aus dem Dorf gejagt. Die Brüder hatten Angst und ihre Angst war berechtigt. Diese kurze Geschichte mag uns vielleicht ein klein wenig das verdeutlichen, was unser Predigttext, der für heute verordnet ist, sagt. Das steht bei Matthäus 10. Jesus spricht: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Der Herr segnet dieses sein Wort an uns. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch beim Hören dieses Textes geht. Ich musste erst mal schlucken. Und ich dachte, was willst du zu diesem Text sagen? Was werden ihr alle denken? Das haut doch eigentlich unsere ganzen Vorstellungen vom lieben Gott über den Haufen. Vom Friedensstifter, vom Segenstifter. Liebet eure Feinde, haben wir vor uns gelesen. Und deshalb habe ich meine Predigt überschrieben: Vorsicht, Lebensgefahr. Erstens, die Worte Jesu sind radikal, die Radikalität der Worte Jesu. Ja, ich habe diese Worte als sehr brutal empfunden. Aber die kleine Prinzessin, was ihr widerfahren ist, deren Namen niemand weiß, das ist auch brutal. Und die Schicksale der weltweit verfolgten mehr als 200 Millionen Christen ist oftmals noch schlimmer. Und doch ist mir dieser Text lieb geworden. Warum? Weil Jesus nichts beschönigt, weil er die Realitäten nicht verschweigt. Und dieser Text, der steht ja nicht für sich und wir können ihn auch nicht für sich hernehmen, sondern er ist eingebettet. Wenn ich den ersten Vers herausnehme, dann sage ich, na gut, Jesus bringt das Schwert, ihr Christen seid auch nicht anders als die allen anderen Religionskrieger dieser Welt. Aber ich denke, das kann ich mit dem Text nicht machen, sondern ich denke, Jesus will seine Jünger vorbereiten. Denn vor diesen Versen, da sendet Jesus seine Jünger aus, gibt ihnen den Auftrag zu predigen, Kranke gesund zu machen, Tote aufzuwecken, Aussätzige zu heilen. Aber er gibt ihnen halt auch Warnungen mit. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sie werden euch den Gerichten überantworten. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. So steht es im Johannesevangelium. Und noch vieles mehr. Das heißt, unser Text spiegelt den Alltag, die Realität der Jünger Jesu wieder. Das Schwert, das Christus bringt in diesem Text, ist keine Waffe, die Christen führen, sondern es ist die Waffe, die wir spüren. Es sind geistliche Waffen, wenn wir uns zu ihm bekennen. Bei uns in Deutschland, in der zivilisierten Welt, mag das vielleicht noch Spott oder Ignoranz sein oder Altmodigkeit. In China, Malaysia, da ist es staatliche Drangsalierung, wie wir es vielleicht in Ansätzen zu DDR-Zeiten erlebt haben. Als wir nicht studieren durften, als wir von Berufen ausgeschlossen waren und so weiter und so fort. Und egal wie hart oder weniger hart es ist, es braucht immer Mut, sich zu Christus zu bekennen. Es braucht immer Mut, Symbole zu tragen, wie Schwerter zu Pflugscharen oder dein Kreuz um den Hals. Und darum sind das Entscheidungen, die wir treffen müssen, dafür oder dagegen. Darum zweitens, meine Entscheidung, können wir die Folgen ertragen? Ich denke, jeder, der ein Haus baut oder Kredit aufgenommen hat fürs Auto oder für eine große Reise, da muss genau überlegen, schaffe ich das, auch wenn was dazwischen kommt, oder schaffe ich es nicht? Das Für und Wider abwägen. Und ich denke, im Glauben ist es nicht anders. Ja, wir leben in Deutschland oder in Europa in einer relativ verfolgungsfreien Zone. Aber ich glaube, wenn wir die Bilder im Fernsehen sehen, wenn wir in Urlaubsländer wie Kroatien fahren oder wenn wir zurück an die Pandemie denken, da merken wir doch, wie schnell sich Dinge ändern können. Als wir in Kroatien waren, haben sie gesagt, ja, hier hat ein Kroate gewohnt, hier hat ein Serbe gewohnt, die waren Freunde, jetzt sind sie Feinde. Pandemie, da waren die Kirchen geteilt, man musste Abstand halten, bis in die Familie hinein und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt gucken, bist du für Israel oder für Palästinenser, sofort spaltet sich die Gesellschaft, sofort gibt es ein Für und Wider und das endet sogar manchmal blutig. Und Jesus gibt seinen Jüngern mit auf den Weg, ihr müsst Entscheidungen treffen. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt kein Dazwischen. Du kannst nicht für den Krieg sein oder gegen. Du musst entweder dafür oder dagegen sein. Zwischendrin gibt es nicht. Und ich kenne noch Geschichten aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, auch die aus meiner Frau. Da war es doch so, musste denn schon wieder in den Kerl schrammeln jede Woche. Das langt doch, wenn du Weihnachten, Ostern und zum Erntedankfesten der Kirche gehst. Du machst keine Jugendweihe, willst dir dein Leben ruinieren, du darfst nicht studieren, du darfst das nicht. Und so weiter und so fort. Wir mussten uns auch damals entscheiden. Aber ich denke, das waren ja alles harmlose Entscheidungen, auch wenn die damals wehgetan haben im Vergleich zur Eingangsgeschichte oder im Vergleich zu dem, wenn wir die Nachrichten von Open Doors lesen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Da sprechen schon die drei Bilder zu den drei Geschichten Bände. Ganz oben dein Haus von der 20-jährigen, ganz links, die gute Frau, die Hariba, ist 20 Jahre alt. Sie wurde von ihrem eigenen Vater krankenhausreif verprügelt. Und der Mann, der mit dem Rücken zu uns steht, das ist der 64-jährige Nasir aus Bangladesch, der von seiner eigenen Familie gesagt bekommt, weil er Christ geworden ist, wir kennen dich nicht mehr. Sein Sohn nimmt ihm die Besitzurkunde weg vom Haus. Grundstück, alles was er hat, wird ihm weggenommen. Und oben, das ist das Haus der Leila aus Zentralasien, die von ihrem Ehemann samt ihren vier Kindern von einem Tag auf den anderen aus dem Haus geworfen wird. Das alles kann man bei Open Doors nachlesen. Und ich könnte noch stundenlang reden, was Christen auf dieser Welt angetan wird. Ich weiß nicht, wie es euch in Tschürgen geht oder in Weißbach bei uns oder wie auch immer. Wie geht's uns, wenn wir von Jesus erzählen? Wie geht's uns, wenn wir unseren christlichen Glauben bekennen? Wie geht's uns, wenn Leute uns beim Beten sehen? Sind wir ganz still und leise? Oder wissen die Leute um uns? Wissen die, dass wir für unser Dorf, für unsere Familien beten? Wissen wir, dass wir diese Entscheidung für Jesus bewusst getroffen haben? Und drittens, wir brauchen seine Kraft und seine Nähe. Und das ist eigentlich Lebensgewinn. Jesus sagt ja klipp und klar in diesem Text, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, der ist mein Nichtwert. Und ich denke, das hat aber nichts mit diesem typisch erzgebirgischen Ausdruck zu tun, jeder hat sein Backel zu tragen. Sondern ich denke, das Kreuz tragen, das Kreuz, das Jesus getragen hat, das war Schwerstarbeit. Und da habe ich noch eine Geschichte aus Afrika gefunden. Durch eine Oase ging ein böser Mann. Der war gallisch in seinem Charakter. Er konnte nichts Gesundes oder Schönes ersehen. Am Rand einer Oase stand eine junge Palme im besten Wachstum. Das ärgerte den Mann und es stach ihn in die Augen. Und er nahm einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in die Krone. Mit einem bösen Lachen ging er weiter. Die junge Palme schüttelte sich, freute sich, wenn Wind war, aber nichts half ihr. Sie bog und versuchte, die Last abzuwerfen. Nichts half. Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und stemmte sich gegen die steinerne Last. Er senkte seine Wurzeln so tief, dass sie die verborgene Wasserader der Oase erreichten, und stemmte so den Stein nach oben. So hoch, dass die Krone über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus der Tiefe und Sonne aus der Höhe machten eine königliche Palme aus dem jungen Baum. Soweit die Geschichte. Weil der Palme eine widrige Last auferlegt wurde, musste sie Gegenkräfte entwickeln. Sie bekam tiefere Wurzeln und konnte so nicht nur überleben, sondern sie wurde auch stärker. Ich weiß nicht, was jedem von euch für eine Last auferlegt ist. Ich weiß nicht, was es bedeutet, für jeden Einzelnen sein Kreuz zu tragen. Aber eins weiß ich genau, wir brauchen dazu die Nähe und die Hilfe unseres Herrn Jesus Christus, seine Kraft und seinen Beistand. Und wenn man die Geschichten von Open Doors weiterliest, habe ich eigentlich gestaunt. Gestaunt darüber, dass sie ihren Glauben nicht verloren haben. Sondern sie alle haben durchweg berichtet, dass sie von Jesus, seinem Wort und den Gebeten der Gemeinde Hilfe und Beistand auf die unterschiedlichste Art und Weise erhalten haben. Und ich denke, wir hatten es vor uns im Gespräch, wir können nicht überall helfen. Aber was wir sein können, Wächter auf den Mauern Jerusalems. Wir können für diese Menschen, wir können für Israel, wir können die Hände falten, uns auf die Knie begeben und beten. Und ich habe noch eine Geschichte gefunden, auch wieder aus Afrika, nach dem Motto, wenn du Durst hast, dann fange einen Affen. Denn Affen sind von Haus aus neugierig. Und die Afrikaner, die machen das so, die nehmen ein Gefäß, zeigen das dem Affen, was ihn interessiert, und dann gibt es da einen Stein oder einen Baumstamm, da ist ein kleines Loch drin, und da wird das dahinter gestellt, oder eine Nuss. Was tut der Affe? Er greift durch und hält das fest, was er gerade hat. Aber er kommt nicht mehr raus, weil er lässt nicht los. Und dann scheint die Sonne, dann gibt es Salz zu essen und dann bleibt der Affe, der lässt nicht los. Aber wenn man den Affen gefangen hat, und wenn man dann den Stein oder die Apfelsine oder die Nuss aus seiner Hand befreit hat, dann rennt er los zur nächsten Wasserstelle und verrät die Wasserstelle, die er sonst nicht verraten würde. Und ich denke, dieses Beispiel, das soll uns zeigen und auf unser Leben scheinen, was halten wir fest? Was hindert uns, Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, auch Dinge loszulassen, die wir gerne haben wollen? Sind wir bereit, uns wirklich auf das Wichtige zu konzentrieren? Keine Ahnung, wie lange wir noch Zeit haben. Aber die Ereignisse in Israel zeigen, dass der Zeiger an Gottes Weltenuhr ganz schön weit fortgeschritten ist. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Sekunden in Gottes Zeit noch da sind. Aber ich weiß, dass die Ereignisse, die wir in Israel momentan sehen, ganz große Schritte in Richtung Endzeit sind. Wir brauchen unsere Bibel aufschlagen, wie viel schon passiert ist, wie viel schon erfüllt ist und wie Israelis oder messianische Juden denken. Wenn wir uns das mal lesen, wenn wir das im Internet nachrecherchieren, dann werden wir erstaunliche Aussagen bekommen, wie weit es ist. Denn die Generation, die das Wiedereinpflanzen des Volkes Israel in ihr Land erlebt, die wird nicht vergehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und Israelis sagen, tut alles dafür, geht auf die Straße, geht zu euren Nachbarn und seht zu, dass die Zahl der Heiden voll wird. Das ist wichtig, das soll an erster Stelle stehen. Und dann dürfen wir uns mit einreihen und das Leben, das ewige Leben gewinnen und bei ihm sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.